Wie gelingt eine komplexe Fabrikplanung für ein komplexes Automobilwerk im Brownfield? Wir reden darüber heute über ein konkretes Beispiel, das BMW-Werk in Spartanburg mit einer hochkomplexen Endmontage, unterschiedlichen Antriebssträngen im Umbau im Brownfield und der Frage, wie digitale Tools und Methoden dabei helfen, das Ganze nicht nur abzusichern. Wir schauen uns an, wie so eine BMW iFactory im bestehenden Werk gelebt wird, was Flexibilität bedeutet, Digitalisierung, ja, der digitale Zwillingssimulation und natürlich auch die KI darf heute nicht fehlen. Willkommen im Fabrik der Zukunft Podcast. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute rede ich mit Christian Tschurtschenthaler. Er ist in der BMW Group Vice President Technical Planning für Amerikas und South Africa und sitzt im Werk in Spartanburg. Er hat einen Hintergrund von mehr als 26 Jahren Erfahrung innerhalb der BMW-Gruppe, hat Stationen unter anderem in der technischen Planung bei Miniwerk in Oxford, Motorenwerk Steyr und auch 10 Jahre in der Entwicklung hinter sich. Und er ist jetzt seit 2022 Vice President Technical Planning am Standort in Spartanburg und eben übergreifend verantwortlich und hat dort unter anderem den Umbau zweier Montagehallen auch in 2 Stufen hier in Spartanburg begleitet. Hallo Christian, willkommen im Podcast.
Hallo, guten Morgen aus USA und vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ihr habt ja da wirklich ein komplexes Werk vor Ort in den USA. Und wenn du auf das Werk schaust, was würdest du sagen, macht da Fabrikplanung außerordentlich komplex?
Ja, es ist erstmal das größte BMW-Werk im Netzwerk. Das bedeutet also, wir haben hier 2 Montagehallen, wir haben hier 3 Bodyshops, wir haben 2 Lackierereien und wir haben natürlich eine Modellpalette, die vom X3 bis zum XM reicht. Das heißt, wir haben von hochexklusiven SUVs mit PHEV bis hin zu X3 20D Fahrzeuge allen Couleurs hier und das alleine schon bedeutet, dass wir sehr viel an Komplexität beherrschen müssen hier im Standort.
Stark, ja. Also du hast jetzt das Thema Antriebsstrang angesprochen, das ist ja auch was sich im letzten Jahr nochmal deutlich verschärft hat, ja. Also wie hat sich da die Komplexität auch in den letzten Jahren entwickelt bei euch?
Ja, früher, sage ich mal, war es eigentlich so, dass die Sachlage ganz einfach war. Man hatte in der Verbrennerwelt den Diesel und die benzinbetriebenen Modelle in verschiedenen Ausprägungen. Und das hat sich im Wesentlichen eigentlich in der Motorwelt abgespielt. Mhm. Der Rest war etwas einfacher, sage ich mal, beherrschbar in den Fahrzeugwerken. Später kam der PHEV dazu mit einer Doppelung der Antriebsarchitektur. Das war natürlich schon eine Herausforderung. Dann haben wir den BEV dazu bekommen, der natürlich eine komplett andere Architektur fordert. Und dieses alles zusammen in einem Werk zu bauen, ist natürlich eine große Herausforderung. Es ist so, dass man sagen muss, es gibt heute in der Automobilindustrie im Wesentlichen BEV-Only-Werke, mhm, die, sagen wir mal, speziell auf BEV ausgelegt sind. Sind hauptsächlich Greenfields, sieht man natürlich auch sehr viel auch in China. Wir haben jetzt aber auch Debrecen ans Netz genommen, kürzlich. Und da gibt es die beides können müssen. Und dort ist die Komplexität natürlich höher.
Ja, wenn ein Elektroauto mit einem konventionellen Antrieb in einem Werk und auch auf einer Linie dann gefertigt wird, ne? Du sagst jetzt in einem Werk, aber das ist ja bei euch dann auch auf einer Linie die Komplexität, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Korrekt?
Genau, richtig, ja. Also wir haben in der Halle 52 bei uns. Das ist die Halle, die dort vorgesehen ist, die eben die komplexe Aufgabe hat, praktisch BEV-Modelle, ICE-Modelle, PHEV-Modelle dort abzubilden. Und natürlich bedeutet das, dass man in der Linie diese Flexibilität auch abbilden muss. Mhm. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Aber wir bei BMW sind ja schon früh den Weg gegangen, zu sagen, wir halten uns da an der Stelle offen, flexibel. Und dieser konsequente Weg über viele Jahre, der zahlt sich halt jetzt aus, weil man sagen muss, okay, man kann einfach reagieren, auf den Markt reagieren. Die Kunden entscheiden und die Kunden geben vor, was sie brauchen. Und wir machen das möglich, indem wir einfach die Flexibilität in den Hallen auch abbilden.
Ja, super. Du sagst jetzt Flexibilität in den Hallen. Was heißt das ganz konkret? Hast du da vielleicht ein Beispiel, um das mal greifbar zu machen, was das am Ende bedeutet, wenn diese Vielfalt im Antriebsstrang dann nachher in so einer Montage dann auch abgebildet werden muss?
Naja, das wahrscheinlich beeindruckendste Beispiel ist, früher hatten wir in der normalen Welt, sage ich mal, eine Hochzeitsanlage. Jeder kennt es ja, Fahrzeug, Karosserie trifft Antriebsstrang und dort findet die Hochzeit statt, dort werden die Dinge miteinander verbunden. In der BEV-Welt ersetzt ja praktisch Batterie im Wesentlichen eigentlich den Motor. Also das teuerste Teil im Fahrzeug ist nicht mehr der Motor in dem Sinne, sondern die Batterie. Die Antriebe, also die Motoren, kommen im Wesentlichen mit den E-Achsen ans Auto. Mhm. Das heißt also, ich muss irgendwie ein sehr großes Teil im Unterbodenbereich des Fahrzeuges sehr früh einbringen. Die Batterie hat ja nicht nur die reine Aufgabe, sage ich mal, die Energie zu liefern für die Motoren, sondern hat auch in der Karosserie Funktionen kommend von Steifigkeit, Crash etc. Das heißt, sie kommt sehr früh ins Fahrzeug. Das heißt, wir haben hier bei uns, ich würde es mal eine zweite Hochzeitsanlage nennen, mhm. Wo wir die Batterie mit der Karosserie verschrauben. Und das beginnt sehr, sehr früh im Montageprozess. Früher oder in der konventionellen Welt ist es eher später. Das heißt, man hat zuerst die Karosseriemontage, da wird die komplette Ausstattung montiert, die Türen angebracht etc. Das Auto ist sozusagen, wenn man drinnen sitzen würde, fertig für den Kunden. Und dann trifft dieses Fahrzeug auf den Antriebsstrang. Auf der BEV-Seite ist es so, dass wir eben zuerst die Batterie verbauen, dann eine komplette Karosserie, Innenausstattung fertigen und dann kommen E-Achsen und der Rest im Unterbodenbereich mit dazu. Das heißt also, man bringt ganz andere Gewichte frühzeitig zum Beispiel. Ganz ein banales Beispiel, wenn man so eine Halle auslegt, dann legt man die natürlich auch nach Loads aus, nach Gewichten. Mhm. Und wenn natürlich die Batterie, das schwerste Teil, bereits sehr früh an die Karosserie angebaut wird, dann bedeutet das natürlich für die nachfolgenden Prozesse, es muss mit ganz anderen Gewichten gehandelt werden zum Beispiel. Das ist nur ein kleines Beispiel. Ja. Und so unterscheidet sich das im Wesentlichen.
Ja, das heißt, da ist nicht nur ein bisschen die Taktung anders und ein paar andere Arbeitsinhalte oder Prozesse, ja, sondern dann wirklich auch ganz andere Abläufe. Und das, was du jetzt beschrieben hast mit den verschiedenen Hochzeiten, das ist dann in einer Linie in der Tat so integriert. Ja? Also das kriegt ihr hin, dass es trotzdem über eine Linie dann läuft.
Ja. Genau, das läuft über eine Linie. Wir machen hier Weltmodelle. Das heißt, also wir exportieren ja auch 50% unserer Fahrzeuge, sage ich mal, in die ungefähr 150 Märkte. Und von daher gesehen müssen wir natürlich schauen, dass wir hier sozusagen weltkrisenfest sind, mhm. was die Nachfragen betrifft. Und von daher gesehen ist es natürlich sinnvoll zu sagen, okay, ich gehe etwas mehr in die Komplexitätsbeherrschung, ich investiere dort etwas mehr, bin dort aber dann später im Markt flexibler.
Ja. Ich meine, das ist ja der uralte Konflikt in der Fabrik, ne? Effizienz versus Flexibilität. Und man redet ja immer darüber, was heißt es, flexibel zu sein? Und das ist ein schönes Beispiel, ne? Das ist klar, dass es Ineffizienzen im Prozess bedeutet. Sicherlich auch mehr Flächenbedarf, kann ich mir vorstellen, oder? Also das ist ja sicherlich auch was sich dann irgendwo auch niederschlägt, dass ich einen anderen Footprint am Ende auch von meiner Produktion habe, wenn ich alles irgendwie abbilden muss.
Genau, also wir haben bei uns die Halle zum Beispiel von 120.000 auf fast 200.000 Quadratmeter ausgebaut. Das ist eine Riesenhalle in der Fingerstruktur. Das Spezielle vielleicht in dem Zusammenhang ist auch, wir haben während der vollen Produktion, das heißt, wir hatten in dieser Halle zu diesem Zeitpunkt den Anlauf des X3 im Jahr 2024, des neuen X3 laufen, haben parallel dazu die Halle in dieser Zeit auf den doppelten Output ausgebaut. Wie macht man sowas? Das ist für mich ein sehr schönes Beispiel, denn ich war schon 2010 hier, als die Halle in Betrieb ging. Damals war sie solitär für X3, später X4. Und wir haben damals schon eine Fingerstruktur angebaut. Das heißt also, unser Footprint ist jetzt nicht rein rechteckig, sondern wir haben praktisch Finger, die man an bestimmten Stellen, die also sozusagen aus der Hallenstruktur rauswachsen, die man dann bei Bedarf verlängern können. Der Trick war also sozusagen, in der normalen Struktur mit den noch kürzeren Fingern wurde produziert. Dahinter war eine Schottwand. Die Finger wurden verlängert, die Bänder wurden dort vorinstalliert und zu bestimmten Zeitpunkten Schritt für Schritt haben wir dann Finger für Finger dazugeschalten. Das heißt, es gab dann Zeitpunkte, wo die Karosserien oder die Fahrzeuge durch diese Finger durchfuhren und es wurde nichts montiert, weil es ja sozusagen erstmal Test der neu installierten Fördertechnik war. Später haben wir dann Schritt für Schritt Montageinhalte dort hinzugegeben. Und am Schluss lief also praktisch die ganze Zeit inklusive einem Vollanlauf eines X3 der Ausbau. Und wir hatten zu bestimmten Zeitpunkten 1000 Mitarbeiter am Band und 1500 Mitarbeiter auf der Baustelle, außenrum. Und das ist natürlich schon Flexibilität, auch sagen wir im Sinne von Planung bis hin Baufirmen, Konstruktion. Das ist natürlich eine große Herausforderung.
Ja, da redet man ja gerne auch vom wandelfähigen Fabriklayout oder wandlungsfähigen Fabriklayout. Ne? Also zu sagen, wir können auch natürlich mit ein bisschen mehr Aufwand dann auch komplett unsere Kapazitäten ausbauen oder auch uns noch weiter flexibilisieren dann im Prozess.
In dem Fall konnten wir mit einem Shutdown von 5 Wochen über Weihnachten 24, 25 den wesentlichen Anteil, diesen Anschluss der ganzen Fördertechnikanlagen dann final durchführen. Und ich sage jetzt mal so, das war schon eine große Herausforderung. Also da haben wir also wirklich 24-7, wie man so schön sagt, die Baustelle am Laufen gehabt und dafür gesorgt, dass das dann auch funktioniert.
Ja, das ist ein spannendes Thema, weil es zeigt, Fabrikplanung ist natürlich was komplett anderes im Brownfield wie im Greenfield. Ja? Also du hast schon Greenfield-Werke als Beispiel genannt. Ja? Das ist dann immer schön, da kann man sich austoben, kann man sich auch die Flexibilität, von der du geredet hast, von Anfang an ins Layout konzeptionieren. Wenn man natürlich sagt, okay, wir haben ein Bestandswerk, was wachsen soll, was gleichzeitig aber auch flexibler werden soll, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Was würdest du sagen, ist da die größte Herausforderung? Ist es da gerade diese Unterbrechungszeit möglichst kurz zu haben oder gibt es noch andere Themen, die das besonders herausfordernd machen?
Naja, das besonders Herausfordernde ist, man hat ja praktisch ein Produkt im Markt. Das heißt also, es gibt, der Sales Channel ist offen, die Leute bestellen, da weiß ja keiner, dass wir hier umbauen. Soll ja auch niemanden, sagen wir mal, davon abhalten, ein Auto zu bestellen und zu kaufen, ganz im Gegenteil. Das heißt also, wir sind sozusagen praktisch hinter dem Vorhang damit beschäftigt, die Halle wieder ready zu machen für das laufende Modell plus die Zukunft. Und dann fragt ja niemand nach einer Anlauframpe, sagen wir mal, eines Greenfields, sondern es geht digital los. Das heißt also, wir hatten Ziel, am ersten Tag nach diesem massiven Umbau von über 70% OEE, und das ging rucki zucki hoch wieder über die 90 rauf, und innerhalb von 8 Wochen auch wieder auf den Ist-Stand von vor dem Umbau. Und das ist natürlich aus meiner Sicht die größte Herausforderung. Die zweite wirklich nicht zu unterschätzende Herausforderung ist, wenn man die Workforce für 5,5 Wochen sozusagen im Urlaub hat, muss man, und das wurde ja sehr, sehr genau von meinen Kollegen in Operations ausgeplant, die Leute ganz gezielt sozusagen auf diese Phase vorbereiten, ganz gezielt das Training wieder auf den Wiederanlauf punktgenau machen. Und wir haben natürlich auch 70% der Takte verschoben. Also das heißt,
die ganzen Arbeitsinhalte,
das wäre so, wie du gehst in der Früh in die Küche und weißt, wo dein E-Herd steht und dein Zeugs. Und nach der Arbeit kommst du nach Hause, stellst fest, verdammt normal, der E-Herd steht ganz woanders, wo sind denn die Pfannen? Also ganz einfach, ganz plakativ beschrieben.
Die Küche ist doppelt so groß.
Die Küche ist doppelt so groß und du sollst jetzt auch gleich nochmal ein Zusatzmenü kochen. Also im Prinzip ist das eine ganz große Herausforderung, auch auf der Trainingsseite, auf der Seite der Mitarbeiter. Und ich sage jetzt mal so, klingt jetzt so, als ob ein Greenfield sozusagen Walk in the Park wäre. Dort liegen ja die Herausforderungen woanders. Du musst ein System, das noch nie so gelaufen ist, hochfahren. Und hast auch einen Markt hinter dir, der ganz klar vorgibt, wann und wie, in welcher Stückzahl die Fahrzeuge zu liefern sind. Und du hast eine Workforce, die hat noch nie ein Auto in der Stückzahl, in der Qualität gebaut. Das heißt, du hast also da andere Herausforderungen. Von daher gesehen, ich habe beides erlebt. Da würde ich jetzt nicht mehr sagen, das eine ist einfacher oder schwerer. Es hat beides seine Herausforderungen.
Ja, und es ist beides komplex. Ja. Vor allem, wenn man dann von so einer Flexibilität auch redet, die ihr dann im Werk habt. Jetzt merkt man, glaube ich, relativ schnell, das, was du jetzt beschrieben hast, ja, das geht nicht einfach so. Da ist Fabrikplanung eben was, wo man sich auch gut überlegen muss, wie kann man das auch toolseitig unterstützen. Und das würde ich gerne jetzt mit dir noch weiter vertiefen. Weil neben dem, dass ihr richtig gut seid in der flexiblen Produktion, seid ihr auch richtig gut in der digitalen Planung. Und das finde ich extrem spannend. Ihr seid ja auch eine iFactory. Was heißt das für euch, eine iFactory zu sein?
Ja, erstmal ist es ja so, der Ansatz zu sagen, ich rolle jetzt so ein Programm, digitale Planung, jetzt nicht nur auf neue Projekte aus und sage, okay, ich habe jetzt ein neues Werk, alles neu und natürlich Rolle jetzt auch dort das Thema digitale Planung aus. Bei BMW wurde schon vor einigen Jahren entschieden, das ist eine Stoßrichtung, in die wir investieren wollen, wo wir Zeit reinstecken, wo wir Energie reinstecken. Und dort wurde sehr früh klar, das ist ein Thema, das wollen wir also in der Fläche. Das heißt, alle Werke sollen das Thema bekommen und werden das Thema bekommen. Und dort wurde zu dem Zeitpunkt schon sehr früh entschieden, dass Spartanburg mit als ein Leadplant mit dabei ist, auf der Brownfield-Seite. Und das war natürlich für uns gut, weil wir konnten von Anfang an dort mitpartizipieren. Und wenn man es jetzt mal vergleicht, also Debrecen war immer unser Partnerwerk. Also die waren halt rein auf Greenfield unterwegs. Wir waren das Brownfield-Pando. Und wir haben die gleichen Tools im Einsatz. Wir haben die gleichen, digitalen Services im Einsatz und konnten voneinander lernen, aber in verschiedener Ausprägung. Bei uns ging es sehr schnell, natürlich das Thema 3D-Daten zu generieren der existierenden Hallen. Mhm. Da waren wir also mit Factory Viewer, heißt bei uns das System, mit 3D-Scans sehr früh da. Bin ja sehr stolz drauf, all die Werke, für die ich jetzt in der Planung verantwortlich bin, sind voll digitalisiert.
Also ihr macht dann 3D-Scans wahrscheinlich mit 3D-Punktewolken?
Genau.
Oder?
Ja. Wir machen 3D-Scans mit Punktewolke, genau. Das ist ein Prozess, der einfach so passiert, dass jemand mit einem 3D-Scanner bei uns durch die Halle geht und wir Punkte aufnehmen und man kann jederzeit, übrigens ist das auch für Lieferanten extern zugänglich. Das heißt, wenn ich heute mit einem Lieferanten spreche und sage, schau es dir an, ne? Steig ein, dort und da ist der Waypoint, dann kann er sich den Platz in der Halle suchen, finden und sich einen ersten Eindruck verschaffen, ohne dabei ins Flugzeug klettern zu müssen und hierher zu fliegen.
Stark.
Nur ein Beispiel. Und das war für uns schon mal der erste Punkt, eben gleich, die Ist-Welt mit abzubilden. Dann der nächste Schritt, die wesentlichen Lieferanten gleich mit anzubinden. Das heißt, da geht es dann um einfache Dinge wie Kollisionsprüfung. Das ist oft ein gern genanntes Beispiel. Ja, da, und das passiert wirklich, ja, dass man dann in die Halle geht. Ich habe das öfters erlebt früher. Verdammt normal, da ist eine Säule. Ne? Blödes Beispiel.
Passt die Anlage
oder,
doch nicht
da oben.
Ja.
Genau, oder da hat jemand einen Unterzug eingebaut, Himmel, aber der war da vorher nicht da. Vom halben Jahr, als ich hier war, war doch der noch nicht da. Und von daher gesehen, sage ich mal, diese Dinge passieren und da hilft uns natürlich die 3D-Welt enorm, in den Schnittstellen, da in der Planung fehlerfreier zu arbeiten.
Arbeitet ihr direkt mit den Punktewolken oder macht ihr daraus wirkliche 3D-Modelle? Wie weit geht ihr da?
Wir machen aus dem Ganzen dann auch Modelle, wenn es notwendig ist. Jetzt nicht all over, aber wir machen Modelle draus. Es besteht die Möglichkeit. Von daher gesehen, können die Firmen dann damit auch arbeiten. Ja? Sie haben also dann die Möglichkeit, dort Anschlusskonstruktionen durchzuführen, die dann vernetzt werden. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass man sagen muss, als meiner Welt, als ich gestartet habe als Planer, da warst du also praktisch in deinem System, du hast in deinem System deine Prozesse geplant, du hast mit den Leuten dir die Fahrzeuge damals hieß das noch Musterbau, die angeguckt und hast dann da abgeleitet, welche Reihenfolge, dann hast du die MTM-Standarddatenanalyse gemacht und hast dann bei BMW heißt es TVGs, Teilevorgänge eingegeben und hast dann dort einen Prozess geplant. Das hat dann mehr oder weniger gut funktioniert. Gesehen hast du es am Band. Dann hast du halt mit den Meistern und so weiter dann optimiert. Am Schluss war das ein ziemlich gut laufendes Produktionssystem. Es hat ja gedauert. Du hast viele Schleifen gebraucht. Später haben wir dann begonnen zu sagen, verdammt nochmal, wir müssen irgendwie früher. Da haben wir dann begonnen also irgendwie mit Kartonagensimulation, weil es eben digital noch nicht möglich war. Haben wir gesagt, okay, dann bilden wir es in Hardware ab. Dann haben wir so in einfachen Hallen wirklich mit Pappe und Paletten und Holz und Zeugs haben wir dann einfach so simuliert, um diesen Ablauf zu simulieren. Und jetzt sind wir ja diesen Riesenschritt weiter.
Das mit Papp habt ihr wahrscheinlich auch nicht für die ganze Linie gemacht. Ne? Dafür ist es dann zu viel Aufwand, genau. Und brauchen wir auch zu viel Platz. Ja.
Genau. Ein sehr beeindruckendes Beispiel war für mich im Jahr 2010, als wir hier diese Halle in Betrieb genommen haben, habe ich das dann im Endeffekt live ausprobiert mit 6 Chaosen, damals X3, der ersten Generation hier in den USA. Und da haben wir festgestellt, oh, verdammte Axt, in dem Bereich haben wir 3 Takte zu viel, ne? Und da haben wir 2 zu wenig.
Ja.
Und das klingt jetzt vielleicht wenig, wenn man sagt, man hat 160 Takte. Ja, das wird da schon irgendwie schaffen und hinkriegen.
Kann man ja
aber am Schluss,
ne?
Siehst du halt, ja, genau. Du siehst halt die praktisch die Unschärfe, die sich halt dann, wie du richtigerweise sagst, du kannst nicht alles abbilden, dass sich halt dann dort, sage ich mal, in Stahl und Eisen wiederfindet. Und das sind halt dann diese Aha-Momente als Planer.
Das zeigt aber sehr schön, dass halt ja auch, wenn wir jetzt wieder zum 3D kommen in die heutige Zeit, ne, auch die 3D-Daten alleine bringen dir wenig. Du brauchst halt wirklich auch diese ganzen numerischen Daten, ne, also die Montagezeiten und so weiter, um dann auch einen guten Plan machen zu können. Also wie sieht das bei euch jetzt aus? Also das, du hast gesagt, damals war dann Kartonagensimulation, wie ich immer gerne sag, und heute macht ihr das virtuell?
Ja, also das ist jetzt der latest and greatest sozusagen. Also das ist ja bei uns eine Reise. Das geht über viele Stufen. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler bei so ganz großen Projekten, dass man sich zu viel vornimmt, zu früh. Dann fragen die Leute sofort nach, ja, hast du jetzt schon einen Effekt? Ja, ist da schon monetär irgendwas abschöpfbar? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt jetzt auch bei uns, dass wir also wirklich dieses Rückgrat haben und auch in der frühen Phase hatten, zu sagen, das stehen wir jetzt durch. Das machen wir jetzt Schritt für Schritt. Und aktuell sind wir mit der Factory Human Sim praktisch unterwegs, so heißt es bei uns intern. Wir haben mit EBA Work Design eine Kaufsoftware, die wir sehr customized haben zum Beispiel. Customized in dem Sinn, dass die Schnittstellen, die du ansprichst, geschaffen wurden, weil ich habe die frühe Phase erlebt, da war das sehr aufwendig. Vor 1,5 Jahren circa noch war die Schnittstelle noch nicht fertig. Da mussten wir aus einem System sozusagen händisch in das andere System übertragen. Trotzdem haben wir es gemacht, um das System zu testen, um zu sehen, wo sind die Effekte. Und jetzt haben wir die Schnittstelle, die ist eingebunden in unser sag ich mal, Planungssystem Map zum Beispiel. Und damit hat man automatisch Zugriff auf die Standarddaten. Also sprich, welche Bausteine sind da drinnen?
Prozessbausteine dann, ja.
Also. Prozessbausteine mit Zeitangaben, mit sag ich mal, Beschreibungen. Und daraus wird dann praktisch eine 3D-Simulation gemacht, die man sich angucken kann. Mit Spaghetti-Diagramm und wo man dann sieht, okay, wie ist denn der Montageablauf im Sinne Montagedreieck, also teilnehmen, ans Fahrzeug ausrichten, festschrauben und so weiter. Und das hilft natürlich enorm. Weil früher hatte man diese Liste an den TVGs, die man dann irgendwann mal zusammen zu einem Arbeitsplatz zusammengesteckt hat. Und das waren natürlich dann mehr oder minder auch statisch. Mhm. Dann hat man dynamisch später das mit versucht zu simulieren. Aber so in der Breite haben wir das eigentlich in der Form, hatten wir die Tools einfach nicht. Und die haben wir jetzt. Und von daher gesehen ist das natürlich ein Riesenfortschritt in der Planung.
Ja. Wie weit bringt ihr das dann auch, also in dem Fall die Prozesse von der Montage dann zusammen mit dem 3D-Modell der Fabrik und auch dann zum Beispiel mit dem Materialfluss, mit der Logistik? Also wie weit geht ihr da?
Also du hast praktisch die Logistikanbindung, du hast die Bereitstellung, du hast die Fördertechnik, du hast das Fahrzeug in der Fördertechnik, dass das Richtige ist. Mhm. Du hast die Positionierung in der Halle, das heißt, es ist also voll integriert.
Okay, also das ist quasi dann ein durchgängiges Modell, weil das ist ja auch ein spannendes Thema. Ich weiß, dass ihr auch viel mit NVIDIA Omniverse macht. Das heißt, dort habt ihr dann auch alle Daten zusammen oder kann mir das dann auch als ein 3D-Modell dann angucken mit meinen Mitarbeitern, mit der Bereitstellung, mit der Produkten, Fördertechnik und
genau.
So was.
Ja. Genau, also wir haben praktisch diese 3D-Daten zusammengeführt über das Omniverse-System im Factory Explorer, heißt es bei uns. Da ist das alles im Zugriff und mit denen, sagen wir, Daten arbeiten die verschiedenen Fraktionen.
Mhm. Okay. Was ich da immer spannend finde, viele zeigen dann ja auch hier, da kann ich das fotorealistisch darstellen. Nutzt ihr das auch, dass es wirklich fotorealistisch ist oder ist das mehr so CAD-System?
Nee, also das ist jetzt nicht ein gerenderter Mitarbeiter mit filmproduktionsfähigem Outfit. Uns geht es um die Inhalte. Also uns geht es darum zu sagen, okay, wie bewegt sich der Mitarbeiter dann im Prozess? Ist die Zugänglichkeit da? Man darf eine Sache auch nicht vergessen. Ganz wichtige Aufgabe der Planung ist natürlich auch zu schauen, dass die Ergonomie funktioniert. Mhm. Es ist ja nicht, sage ich mal, gesagt, dass das reine Picken, Anschrauben und so weiter, dass man muss es auch wirklich ergonomisch machen. Und da ist natürlich so eine visuelle Darstellung, da haben wir jetzt keinen Anspruch an die sage ich mal, an das fotorealistische Material, sondern mehr ist die Zugänglichkeit da, wie sind die Bewegungen und natürlich misst das Tool auch bereits mit, in welchen Winkeln, in welchen Verdrehlagen und so weiter der Mitarbeiter, sage ich mal, während des Prozesses sich begeben muss, damit man eine Analyse machen kann, wie wird dieser Arbeitsplatz bewertet von der Ergonomie her.
Okay, aber du hast vorhin gesagt, ihr nutzt auch MTM-Zeiten, also ist das dann Input für diese Simulation oder andersrum das Ergebnis nachher von dieser Simulation? Weil wenn du sagst, da wird auch geguckt, wie muss man sich drehen und so weiter, dann klingt das so, als ob MTM dann nachher eher das Ergebnis ist, oder hast du jetzt dann nur die Ergonomie gemeint bei dem, was du meinst und weniger die Zeiten?
Ich habe die Ergonomie gemeint, aber natürlich ist das Thema Anbindung am Map die Basis. Das heißt also, wir haben natürlich schon die Standarddaten zur Verfügung, um überhaupt den Prozess abzubilden. Wenn sich daraus jetzt eine Verbesserung ergibt, ja gerne.
Ja, okay. Also ihr nutzt die MTM-Daten als Basis aus eurem Map und dann könnt ihr theoretisch dann auch Verbesserungen wieder zurückspielen, dass ihr sagt, hey, wir übernehmen die dann. Ja.
Genau. Und da ist halt jetzt das ist eigentlich das originäre Planungsgeschäft, weil alles andere ist ja total langweilig. Ja? Irgendwelche, sagen wir mal, MTM ist natürlich spannend. Ich habe auch MTM-Kurse belegt. Klar, am Schluss musst du schauen, dass du eigentlich diesen Prozess beschreibst. Ja. Die Prozessbeschreibung, muss ich sagen, ist eher so ein bisschen die langweiligere Ecke deines Jobs. Besser ist ja, du kümmerst dich darum, dass du die Prozesse verbesserst, dass die Abläufe verbessert werden, dass für die Mitarbeiter einfacher wird. Weil am Schluss ist ein einfacher Prozess, der in Taktzeit beherrschbar ist, für die Qualität gut. Mhm. Und am Schluss zahlt ja der Kunde für die Qualität, die wir dort produzieren. Und wir haben natürlich den Benefit, wenn es schneller geht und einfacher geht, dass wir natürlich monetär betriebswirtschaftlich die Vorteile ziehen können.
Ja. Klar. Was ich da spannend finde, ist, das eine ist ja so, einen Arbeitsplatz zu optimieren für ein Fahrzeug. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ja. Ich habe ja in dem Bereich auch selber viel Erfahrung gesammelt schon in meinem Berufsleben. Ich weiß aber auch, dass es da super spannend wird, wenn ich dann in die Details gehe und zum Beispiel, oder was ist in die Details, eigentlich mehr in die größere Flugebene und sage, okay, ich habe ja ganz viele verschiedene Varianten, auch Variantenkombinationen, die ich vielleicht heute noch gar nicht kenne, ja. Und ich will ja auch nicht nur ein Optimum für diesen Arbeitsplatz, sondern ich muss ja auch eine Auslastung übergreifend optimieren und ja auch eine Abtaktung machen dann über die Arbeitsplätze hinweg. Und das dann aber auch wieder harmonisiert wieder mit dem einzelnen Arbeitsplatz. Also schafft ihr das dann auch, diese verschiedenen Ebenen zu spielen? Das macht ihr wahrscheinlich dann in den verschiedenen Tools, oder? Dann die übergreifende Abtaktung und die Optimierung eines einzelnen Arbeitsplatzes.
Genau. Also es ist so, das Gute ist, dass wir jetzt sehr viel früher mit dem mit den noch nicht in Serie befindlichen Typen die Daten zur Verfügung haben und dort da bereits simulieren können. Das heißt, wir haben also, bevor das Band bei uns, ein Beispiel jetzt wieder Halle 52, bevor das Band überhaupt umgebaut war, hatten wir schon einen ersten Prototypen bei diesem Band, bei einem der Bandabschnitte laufen, mit den dann erst in drei Jahren anlaufenden Fahrzeugen.
Stark, ja.
Und konnten dort bereits Abtaktungssimulationen durchführen. Haben wir das flächendeckend? Wir haben es nicht, noch nicht, sage ich ganz ehrlich, weil die Schnittstelle noch nicht fertig war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und das war so ein kritischer Punkt auch in der Diskussion mit meinen Kollegen hier auf Werkleiterebene, auf Montageleiterebene, die gesagt haben, ja, das ist ja irrsinnig aufwendig. Das können wir ja nicht durchstehen, dass wir das also die ganze Zeit jetzt hier manuell machen. Und da haben wir ganz klar gesagt zu dem Zeitpunkt, nee, wir arbeiten an der Schnittstelle, gibt es uns die Zeit, die Ergebnisse sind sichtbar. Wir wissen, dass am Ende, sage ich mal, des Prozesses dann das Optimierungsmodell auch uns Effizienzen liefert und wir werden die Schnittstelle fertig haben. Und sie ist jetzt fertig, wir arbeiten aktuell gerade dran. Es ist jetzt kein Geheimnis, wir haben bald einen Modellwechsel vor uns auf der X5-Seite. Das Fahrzeug ist schon komplett eingearbeitet und weitere werden folgen und das passiert bereits in diesen Systemen.
Okay. Wenn du Schnittstellen sagst, meinst du da USD? Weil das ist ja ein offenes Format, um auch entsprechend gerade im Kontext von Nvidia dann auch Daten zu nutzen. Verwendet ihr das oder redest du davon?
Ist die Basis.
Ja, okay.
Genau. Ist die Basis.
Da kannst du da ein bisschen dazu sagen.
Ist ja der Riesenvorteil, weil früher war es ja wirklich immer mühsam. Also als ich noch in der Fabrikplanung Layoutplanung zum Beispiel gemacht habe, MicroStation, AutoCAD. Mhm. Also jeder, vor allem in der Montage, du hast ja viele, viele kleinere mittelständische Firmen, die die konstruieren natürlich hauptsächlich in den Systemen, die sie kennen vom Studium oder und so weiter. Das war halt damals so. Und dann musstest du die ganze Zeit konvertieren. Du hast teilweise natürlich Inhalte verloren. Und dann kannst du es nicht Großkonzern sagen, ja, ich wechsle jetzt von dem einen Software-System auf das andere, nur damit ich die Lieferanten einbinden kann. Nein, du musst das alles konvertieren. Und das hat sich in vielen anderen Bereichen genauso dargestellt, Standarddaten etc. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man ein Konventionsmodell hat, das das zulässt, dass man unterschiedliche Datenformate miteinander verbindet.
Ja.
Riesenvorteil.
Das heißt, ihr nutzt das für die 3D-Daten und Informationen USD, nutzt ihr das auch für die numerischen Daten oder laufen die dann separate Schnittstellen, also gerade die Zeiten und ähnliches, Prozessinformationen?
Die laufen natürlich über das Numerische, aber die, sage ich mal, es geht uns ja bei dem USD mehr darum, dass wir die Systeme miteinander verknüpfen, dass wir damit arbeiten können.
Ja, aber die 3D-Daten sind dann darauf quasi fokussiert.
Genau.
Ja, okay. Ja, aber theoretisch kann man ja auch viele Metadaten mitgeben, wo man ja auch drüber nachdenken könnte, auch die ganzen numerischen Informationen auch über das USD mitzuschieben. Aber da habt ihr euch dann dagegen entschieden oder kannst du dir das in der Zukunft vorstellen?
Ist noch nicht aller Tage Abend, hätte ich mal gesagt. Ja. Also man, das Thema lebt ja. Ja. Also das ist natürlich ein Thema, ja, ganz klar.
Okay. Sehr gut. Ja, finde ich super, wie ihr da wirklich die 3D-Planung und die Möglichkeiten auch in der Durchgängigkeit nutzt, weil das ist auch meine Erfahrung, dass es ohne diese digitale Durchgängigkeit bringen die ganzen Optimierungs- und Planungstools nur sehr, sehr wenig, weil ich dann einen Großteil der Effizienzen wieder auffresse. Und man will sich ja mit der Planung beschäftigen, wie du gesagt hast, gerade als Planer, ne? Und nicht mit irgendwelchen Daten hin und her transferieren. Du hast jetzt auch gesagt, ihr macht da auch Optimierung. Und wenn ich an Optimierung denke, muss ich auch gleich an KI denken. Ja, nicht im Sinne einer mathematischen Optimierung, aber gerade wenn wir über Fabrikplanung reden, ist KI ja auch immer mehr ein Thema. Wie ist das bei euch? Nutzt ihr schon KI-Modelle auch in der Fabrikplanung?
Aktuell, also jetzt in meinem Bereich nicht, noch nicht. Ich kenne aber natürlich aus den Zentralbereichen heraus, da gibt es Ideen, da gibt es ja schon einzelne Piloten, die laufen. Wo das hingehen wird, das wüsste ich selber gern.
Das wäre so meine nächste Frage.
Aber gewesen, ja. ich meine, ich kann nur mutmaßen. Ja. Also natürlich stelle ich mir schon vor, dass du als Planer in Zukunft, keine Ahnung, 3-4 Agenten hast, die für dich arbeiten im Parallel, wo du dann sagst, okay, du schaust jetzt die Ergonomie an, du redest mal mit dem Netzwerk, guckst mal, ob irgendwer irgendwo anders noch irgendwas viel, viel Besseres am Start hat. Du machst bitte die Abtaktung und dann schaue ich mir das an. Mhm. Jetzt arbeitest du mal schön. Ich arbeite in der Zwischenzeit, sage ich mal, noch mehr an der Zukunft. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass man also sehr viel mehr, sage ich mal, KI-basiert sich ja unterstützen lässt und dann in den wesentlichen Punkten eintritt und dort die Modelle nochmal verbessert oder die Planung nochmal verbessert. Ja. Sind wir da schon? Nee, da sind wir noch nicht. Wäre ich da gerne? Ja, da wäre ich schon ganz gerne. Aber ich sage jetzt mal so, das ist ein Prozess, der geht jetzt erst richtig los. Und ich meine, KI ist natürlich in aller Munde und überall und es wird ja sehr viel erzählt natürlich. An der Stelle, sage ich mal, ist jetzt die Basis erstmal wichtig, dass wir die ganzen Daten geschaffen, die Durchgängigkeit geschaffen haben, die Verbindung geschaffen haben zueinander. Und dann kann man natürlich über Objektorientierung und über, sage ich mal, auch KI-Integration nachdenken.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich sag mal so, da ist ja wichtig, wie du gesagt hast, eine gute Basis zu schaffen. Und ich glaube, das habt ihr definitiv schon. Und ich meine, ist ja schon die Frage, wenn du sagst, okay, du dürftest dir einen Use Case wünschen, so als Abschluss auch unseres Gesprächs, als Ausblick, gäbe es so einen KI-Use Case, wo du sagst, boah, den hättest du gerne? Also du hast gerade zum Beispiel die Abtaktung angesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr da schon, habt ihr da Optimierungsalgorithmen? Wäre das dann sowas, wo du sagst, da würde KI zum Beispiel dann helfen?
Das wäre einer meiner Lieblingscases. Warum? Weil der natürlich extremen Payoff hat für uns. Ja. Ergonomie ist sehr wichtig für das Thema, sage ich mal, Mitarbeiter Awareness, also wirklich darauf zu achten, dass die Leute, sage ich mal, unser Workforce wird ja auch zunehmend, sage ich mal, auch älter. Man muss einfach auf das Rücksicht nehmen. Das Automobilgeschäft an der Montage, du warst selber dort, du kennst dich auch aus an dem Eck. Das ist natürlich schon was, das ist auch anstrengend. Da muss man halt schauen, dass man wirklich die Arbeitsplätze so ergonomiefreundlich wie möglich gestaltet. Das wären für mich so die Richtungen, die ich mir ganz gerne vorstellen würde. Und natürlich das andere Thema, Geschwindigkeit. Mhm. Also wenn ich heute sage, ich habe jetzt einen Planungsauftrag auf dem Tisch, schon mal ganz grob, die Region, das Modell, das Volumen, gib mir Zeit, Kosten und Terminplan. Und das wäre natürlich, sagen wir, auf der Metaebene interessant. Ja, sage ich für mich jetzt in meinem Daily Business. Aber wenn ich jetzt schaue, was meine Mitarbeiter so brauchen, dann werden die ersten beiden Cases für mich zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Und die würde ich ja jederzeit unterstützen und vorantreiben. Und wir sind hier immer sehr, sehr offen. Ich muss auch sagen, die Workforce hier, die Mitarbeiter am Band, also da ist also die Bereitschaft, in diese Optimierungswelt einzusteigen, ist eine sehr, sehr hohe hier.
Ja, das glaube ich, ja. Das ist auch eine wichtige Grundlage, um so Innovation voranzutreiben, ne? Weil oft ist man wirklich ja, wenn man auch über so komplexe und große Produktionswerke redet, da gibt es ja viel, was man tun kann. Ne? Und da noch Zeit zu haben und auch die Energie zu sagen, wir pushen auch parallel noch die Innovation, um da besser zu werden, auch im Planungsprozess, ist immer eine große Sache. Und ja, ich kann es mir gut vorstellen, dass da KI gut helfen kann. Ich meine, da wird sich auch die Planung oder die Arbeit eines Planers, so muss man eigentlich sagen, ja auch verändern, oder? Wenn KI da noch mehr Einzug hält. Also wahrscheinlich ist es immer noch so, dass trotz dieser digitalen Durchgängigkeit immer noch viel in Informationssuche und Aufbereitung investiert wird zeitlich. Allein, ich glaube, wenn sowas wegfallen würde, wäre ja auch schon ein Gewinn.
Ja, man hat Zeit, sage ich mal, an Innovationen intellektuell zu arbeiten. What's next? Ja. Und ich glaube, man darf KI jetzt nicht immer, sage ich mal, als das Allheilmittel sehen einerseits und die anderen sehen es als totale Bedrohung. Es ist ein Werkzeug. Es ist ein Werkzeug, das Arbeitsleben einfacher, schneller und effizienter zu gestalten und sich auf das zu fokussieren, wo wirklich der Mensch, sagen wir, den Unterschied macht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Da soll man sehr offen dran gehen. Und also das werden ja sehr viele Nachrichten versendet im Sinne von, ja, KI bedroht die Arbeitswelt. Ja, es wird die Arbeitswelt verändern, aber bedrohen definitiv nicht. Und solange wir da offen bleiben an der Stelle, dabei bleiben und das mitgestalten, sehe ich überhaupt kein Problem.
Super, ja. Sehr schön. Toller Abschluss das, Christian. Vielen, vielen Dank für den Einblick in das, was ihr alles schon aufgebaut habt und wie ihr das Ganze auch vor allem digital unterstützt habt. Danke dir.
Ja, sehr gerne.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir meinen Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig, wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.